Es ist mal wieder Zeit für das Grotenburg-Geflüster von Fupa Niederrhein. Mein Name ist André Nückel und wir sprechen diesmal über die wahrscheinlich positivste Woche des KFC Uerdingen seit einiger Zeit. Vielmehr war es der positivste Donnerstag seit einiger Zeit, denn der KFC Uerdingen ist nicht nur im Niederrhein-Pokal jetzt sicher weiter, das Verbandssportgericht hat zugunsten des KFC entschieden, sondern er zeigte gegen den SV Biemenhorst auch seine mit Abstand beste Leistung bislang. Gegen den bis dato amtierenden Tabellenführer gewann der KFC furios mit 6:1. Und darüber sprechen wir unter anderem mit Trainer Julian Stör, aber auch mit Publikumsliebling Alexander Lipinski, der nach Vorschlag von Ole Päffke unser heutiger Gast ist. In rund 20 Minuten erzählt er euch ein bisschen über seine eigene Laufbahn, nimmt euch mit zur aktuellen Kadersituation des KFC Uerdingen und spricht auch über ein, zwei Randgeschichten sowie über eine Anekdote von Ole, der nun ja mal wegen eines Umzugs ein paar Spiele aussetzen musste. Bevor Alexander Lipinski zu Wort kommt, widmen wir uns aber erstmal den aktuellen News. Fangen wir an mit dem Niederrhein-Pokal. Der KFC ist jetzt sicher in der zweiten Runde. Das Ganze entschied das Verbandssportgericht des Fußballverbands Niederrhein. Bekanntlich wurde nach dem 1:0-Sieg gegen den SSV Bergisch Bonn Einspruch seitens des Landesligisten eingelegt. Er hatte Hinweise von anderen Vereinen bekommen, dass der KFC eventuell mit nicht spielberechtigten Spielern angetreten ist. Wir hatten ja schon in der vergangenen Ausgabe darüber berichtet, dass es unserer Recherche nach eher positiv für den KFC aussieht und das sollte sich dann in der Folge auch bestätigen. Und wie das der Verein gesehen hat, das verrät uns einfach mal Trainer Julian Stör.
Ja, die Entscheidung ist für uns als Mannschaft natürlich sehr, sehr schön, weil wir dann auch schon wieder in 2 Wochen wieder spielen. Das liegt jetzt nicht irgendwie erst in 2 Monaten in der Zukunft, sondern wir spielen in 2 Wochen schon wieder gegen Biemenhorst. Die wissen jetzt auch, was auf sie zukommen wird. Das wollten wir gestern auch erreichen. Wir wollten 3 Punkte holen. Wir wollten denen aber auch zeigen, pass auf, in den Grotenburg wird es halt schwierig für den Gegner. Für den Verein ist natürlich auch nochmal ein Signal nach außen, dass da jetzt alles rechtens gelaufen ist, alles gut gelaufen ist und dass man dementsprechend diese Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, nicht nochmal macht, diese Fehler macht. Und das ist ein gutes Signal für alle Beteiligten, die es mit dem KFC halten.
Unserer Info nach haben das die meisten Spieler unmittelbar vor dem Anschluss erfahren. Das heißt, es gab auch nochmal ein positives Gefühl. Alex Lipinski verrät aber auch, dass sich die Mannschaft keine großen Sorgen gemacht hat. Denn sie vertrauen den Freunden und Förderern und waren sich eigentlich schon sicher, dass da nichts passieren würde. Ich meine, ich habe es ja auch schon in der vergangenen Ausgabe erzählt, wie erwähnt. Die Spieler, um die es ging, waren zum 10. August spielberechtigt. Der 10. August war auch der Tag des Pokalspiels. Deswegen waren die Berichte am Donnerstagmorgen vor dem Biemenhorst-Spiel von anderen Medien umso verwunderlicher, dass da behauptet wurde, dass der KFC so gut wie vorm Aus stimmt. Weil das war eigentlich zu keiner Zeit der Fall. Und Julian Stör hat es schon gut angerissen. Der SV Biemenhorst sollte aus dem Spiel lernen gegen den KFC und ja, der KFC hat dazu einen Anlass gegeben, er hat 6:1 gewonnen. Biemenhorst war bis dato, ja, Tabellenführer. Nach 2 Spieltagen muss man das natürlich alles immer relativ sehen, aber die Mannschaft von Daniel Beine, der ja auch eine gewisse KFC-Vergangenheit als Jugendtrainer hat, hat sich diesen Platz in diesen beiden Spielen natürlich verdient. Hat vor allem Santönis gewonnen, hat Büderich nach einem 1:2 Pausenrückstand im zweiten Durchgang 5:0 geschlagen. Also die kamen schon mit mächtig Selbstbewusstsein in die Grotenburg, wurden dann aber von einem stark aufspielenden KFC tatsächlich phasenweise überrollt. Das lag natürlich auch daran, dass der KFC sich unbedingt steigern wollte. Das Spiel in Sonsbeck war spielerisch nicht gut. Am Ende war es tendenziell eher ein glücklicher Punkt als ein verdienter Punkt. Aber jetzt so aufzuspielen, war dann schon eine entsprechende Leistungssteigerung, die auch eng mit Noah Thompson zusammenhängt. Der offensive Mittelfeldspieler hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, erzielte auch vor der Pause einen lupenreinen Hattrick. Das 1:0 markierte zunächst Anthony Oskantzidas nach einer Ecke von Alexander Lipinski, konnte sich der Innenverteidiger mit einem Kopfballtor selbst zum Geburtstag gratulieren. Zwar glich dann Biemenhorst zeitig aus, aber ein verwandelter Elfmeter von Lipinski in der Folge brachte den KFC zurück auf Kurs und dann kam es zur, ja, mitspielentscheidenden Szene. Luca Ridder von Biemenhorst sah die rote Karte, nachdem er einen Becher, der Richtung Spielfeld geworfen wurde, weiter auf den Platz geworfen hatte. Warum hat er das gemacht? Biemenhorst verlor zuvor den Ball, er wollte wahrscheinlich das Spiel verzögern, aber da er dann halt selbst einen Gegenstand auf den Platz geworfen hat, musste er den Platz verlassen und dann zwischen dieser 30. Minute und der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit war Biemenhorst vollkommen von der Rolle. Der KFC drückte den Gast wirklich regelrecht an die Wand und 2 Lipinski-Ecken fanden den Kopf von Noah Thompson, der wuchtig teilweise traf. Und dann in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs setzte sich Etienne Noelrek wunderbar durch, ließ seinen Gegenspieler stehen, legte zurück auf Noah Thompson, der dann humorlos zum 5:1 Pausenstand traf. Im zweiten Durchgang legte dann Lipinski noch relativ schnell das 6:1 nach einer guten Vorarbeit von Yasin Chemakaya. Auch in der Folge, ne? Es wurde jetzt kein 10:1, musste es auch nicht sein. Aber der KFC hat über die gesamte Partie eine Dominanz und eine Kontrolle ausgestrahlt, die wahrscheinlich viel wichtiger waren, als in der zweiten Halbzeit nochmal viele Tore nachzulegen. Und in Summe war das in jedem Fall die beste Vorstellung unter dem Trainerteam von Julian Stöhr, unter oder seit der Neuentwicklung, seit der Neuauferstehung im Sommer. Und ob das jetzt eine Initialzündung für die gesamte Saison sein kann, das beantwortet jetzt auch mal der Trainer.
Also mit einem Tag Abstand zum Spiel oder mit einer Nacht Schlaf nach dem Spiel fühlt sich der Sieg immer noch sehr, sehr gut an. Ob das jetzt die Initialzündung für die gesamte Saison ist, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Für uns ist einfach wichtig, dass wir jetzt dranbleiben, dass wir jetzt im Lüderich nachlegen und den Pokal auch weiterkommen. Das kann dann eher eine Initialzündung sein, wenn man halt sich in so einen Flow reinspielt. Nach einem Spiel will ich es halt nicht beurteilen. Wir hatten die ersten beiden Spiele 2 Punkte geholt, da wurde dann auch schon etwas negativ gesprochen von außen. Jetzt haben wir gewonnen, das geht mir dann immer zu schnell. Deswegen jetzt weiter dranbleiben und dann wird das schon auch in die richtige Richtung laufen.
Mit Sportjournalismus gehört es aber auch irgendwo dazu, zu überreagieren. Gerade in Amerika ist das ein sehr liebgewonnenes Feature, vor allem montags nach den Ergebnissen im Sport. Aber dass Julian Stöhr das Ganze auch richtig einordnet, das ist nachvollziehbar. Das 1:1 gegen Baumberg ist ein Punkt, den man sicherlich rückblickend mitnehmen kann. Immerhin ist Baumberg sehr verstärkt worden und eine eingespielte Mannschaft. In Sonsberg muss man eigentlich auch nicht gewinnen. Klar, es war halt spielerisch keine gute Leistung, am Ende ein glücklicher Punkt, aber den Punkt hast du am Ende auch mitgenommen, was aus Sicht des KFC dann einfach zählt. Und dann ist einfach entscheidend, dass halt ein Spiel gewonnen wurde. Aber wie es dann gewonnen wurde, ist wahrscheinlich für die Entwicklung der Mannschaft umso entscheidender. Und auch darüber sprechen wir jetzt in den kommenden 20 Minuten mit Alexander Lipinski. Interview. Diesmal mit Alexander Lipinski, dem Fanliebling des KFC Oerdingen. Hallo Alex.
Hi, grüß dich.
Wie geht's dir?
Mir geht's soweit gut. Und dir?
Auch alles klar, danke. Hätte ich dich am Donnerstagabend gefragt, wäre die Euphorie vielleicht noch ein bisschen höher gewesen, denn ihr habt 6:1 in SV Biebenhorst geschlagen, gemeinsam mit Noah Thompson, der einen lupenreinen Hattrick erzielt hat, was du halt der Mann des Spiels. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen, diesen 6:1 Kantersieg?
Ja, ich glaube, das war schon ein sehr besonderes Spiel für uns alle. Klar, das Ergebnis mit 6:1 spricht dann natürlich für uns. Aber ich glaube, allen in allem war es eine sehr solide Leistung. Von Anfang an sind wir sehr dominant aufgetreten. Die rote Karte war nochmal so ein bisschen der Knackpunkt, der uns dann auch nochmal dazu geholfen hat, dass wir in der ersten Halbzeit dann, ich glaube, es stand dann 5:1 zur ersten Halbzeit, dass wir dann noch dominanter aufgetreten sind. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann, ich will nicht sagen locker runtergespielt, aber zumindest so, dass wir da gar nichts mehr anbrennen lassen haben. Und es war, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Abend in der Grotenburg und ich glaube, da werden sich viele Fans noch lange dran erinnern.
War die rote Karte ein Diskussionsthema auf dem Platz? Weil von außen hat man jetzt nicht direkt verstanden, warum es die rote Karte gab.
Ja, also ich habe es tatsächlich auf dem Platz gar nicht gesehen. Ich war auf der anderen Seite. Ich hatte auch 2, 3 Gegenspieler gefragt, ob die es gesehen hatten. Die hatten es auch nicht gesehen. Ich habe es mir nachher im Video angeguckt. Kann man geben, muss man vielleicht nicht geben. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Genau, für dich persönlich war es, wie schon erwähnt, ein sehr guter Abend. Du hast 2 Tore geschossen, 3 weitere Tore per Ecke vorbereitet. Und jetzt stehst du schon bei 5 Vorlagen und 3 Tore nach 3 Spielen. Was läuft denn für dich persönlich gerade besonders gut?
Ich glaube, mit der Mannschaft sind wir mit den 2 Unentschieden natürlich erstmal, langsam in die Saison gestartet, wollten natürlich auch, erstmal jetzt den ersten Dreier einfahren, haben wir jetzt gegen Biebenhorst auch geschafft. Dass ich dann natürlich 3 Vorlagen und 2 Tore mache, ist natürlich für mich persönlich auch super. Aber das Wichtigste ist halt, ne, dass wir als Mannschaft gewinnen. Das klingt immer so als Floskel, aber gut, von meinen 3 Toren waren jetzt auch 2 Elfmeter dabei. Mir ist es wichtiger, dass wir mit der Mannschaft die Punkte holen. Und wenn ich dann dabei noch gute Statistiken habe, dann ist es super. Aber das ist mir an sich nicht so wichtig.
Ich habe mal in der Fußballdatenbank nachgeschaut. Tore sind relativ zuverlässig, Vorlagen können gerade in den früheren Jahren ein bisschen schwierig sein. Aber weißt du denn, wann du schon mal 5 Scorerpunkte in einem Spiel erzielt hast?
Mir fällt ein Spiel ein, da habe ich 4 Tore gegen Meerbusch damals, oder Büsinghofen war es damals noch, gemacht. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht noch einen Assist gegeben habe, ansonsten fällt es mir nicht mehr ein.
Das ist auch das Spiel, das ich gefunden habe. Eine Vorlage habe ich jetzt nicht gefunden, aber den Viererpack habe ich gefunden. Und ansonsten scheint das zumindest auf den ersten Blick das Spiel gewesen zu sein in deiner Seniorenlaufbahn in Deutschland, in dem du am meisten Scorer erzielt hast.
Ja, vielleicht waren in Amerika mal ein paar dabei, aber das kann gut sein.
Und hierzu kommt auch direkt die erste Hörerfrage von Lukas.
Hallo, ich bin Lukas und ich habe eine Frage an Alex. Und zwar, würdest du in einem wichtigen Spiel beim entscheidenden Tor lieber die Vorlage geben oder das Tor selbst schießen? Das war meine Frage. Danke, tschüss.
Boah, gute Frage. Schwierig. Ich glaube schon, dass ich da dann egoistisch sagen muss, dass ich schon das Tor machen würde.
Ich meine, ihr habt jetzt das erste Spiel gewonnen, ihr seid eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft, deswegen ist es, glaube ich, auch erstmal egal, wer die Tore schießt. Hauptsache ist ja erstmal, dass ihr gewonnen habt und jetzt allmählich in Fahrt kommt. Ist das denn deiner Meinung nach eventuell jetzt die Initialzündung für die kommenden Aufgaben, beziehungsweise für die gesamte Saison gewesen?
Ja, ich meine, die Saison ist sehr lang. Natürlich war das jetzt für uns super, mal so ein Dreier mitzunehmen. Und ich glaube, für die Mannschaft, aber auch für die Fans ist das jetzt natürlich nochmal, hat es nochmal eine gewisse Euphorie ausgelöst. Und das musst du jetzt aber auch nächste Woche dann gegen Büderich halt auch beweisen, ne? Also wenn du nächste Woche gegen Büderich verlierst, dann ja, bringt dir so ein 6-1 dann die Woche vorher auch nicht, sondern du musst halt erstmal ja auch mal ein paar Spiele hintereinander gewinnen, damit du wirklich etwas, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, etwas aufbaust. Im Endeffekt haben wir die ersten zwei Spiele auch nur unentschieden gespielt, hätten wir jetzt das Spiel gegen Biebenhorst nicht gewonnen, dann geht es auch ganz schnell in die andere Richtung. Dementsprechend, es war jetzt ein richtig starker Sieg, aber darauf müssen wir halt aufbauen und dürfen uns halt auf gar keinen Fall ausruhen.
Es waren ja sozusagen zwei Siege am Donnerstag. Ihr habt nicht nur gegen Biebenhorst gewonnen, sondern auch vor dem Sportgericht. Der Einspruch des SSV Bergisch Born wurde abgewiesen. Wann habt ihr davon erfahren?
Ich habe tatsächlich kurz vor dem Spiel erst erfahren. Ich hatte aber schon vor längerem gehört, dass es wohl alles gut gelaufen sein soll. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da genau passiert ist, aber im Endeffekt ja, ist es auch irgendwie nicht mein Aufgabenbereich. Ich vertraue da den Verantwortlichen, dass die da ja die Sachen in Anführungszeichen richtig machen. Und wie gesagt, ich habe es kurz vorm Spiel halt erst erfahren. Und genau.
War das denn ein großes Thema in der Kabine, dass ihr eventuell doch aus dem Niederrhein-Pokal fliegt?
Na, eigentlich nicht, weil wir schon eigentlich alle wussten, dass es dass es für uns eigentlich weitergeht, weil so wurde es mit uns kommuniziert. Gut, die Presse hat dann ein bisschen anders kommuniziert, dass es wohl eher in die andere Richtung geht, aber das will ich mal unkommentiert lassen.
Genau, und treue Hörer des Grotmuckeflüsters wussten schon letzte Woche, dass es sehr gut für euch aussieht, deswegen lassen wir das wirklich mal für alle Parteien unkommentiert sein. Du bist zu Gast, also blicken wir jetzt auch mal ein bisschen ausführlicher auf dich. Ausgebildet wurdest du in Vicheln und warst vor allem 2016 mit 16 Toren und 7 Vorlagen in der Oberliga aller Munde. Für viele geht es dann aus der Oberliga eher Richtung Regionalliga, vielleicht sogar noch ein Regal höher. Aber du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Für dich ging es nach Amerika, in das College nach Mobile, Alabama, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Warum hast du dich damals für diesen Weg entschieden?
Ja, also ich habe tatsächlich damals sogar überlegt, in die Regionalliga zu gehen. Ich hatte damals auch ein paar Probetrainings bei ein paar U23-Mannschaften gemacht. Aber im Endeffekt, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber es war wirklich so ein Bauchgefühl. Ich wollte nochmal die weite Welt erkunden. Also ich wollte einfach nach Amerika, ich wollte mein Studium dann mit dem Fußball verbinden, ich wollte die englische Sprache lernen und so das ganze Konzept aus Amerika, das hat mir damals sehr gut gefallen. Das ist ja heutzutage immer, ja, ich sag mal, populärer geworden, dass es sehr viele Jungs machen. Damals war es noch ja, relativ unbekannt. Und ich hatte dann über einen Mannschaftskollegen, der dann ein Jahr vor mir rübergegangen ist, den Kontakt zu einer Agentur hergestellt. Und dann habe ich mich im Endeffekt dafür entschieden. Und ich bereue es halt überhaupt nicht, weil ich halt wirklich eine super Zeit dort 3 Jahre hatte.
Wenn ich das richtig gelesen habe, bist du morgens aufgestanden und dann quasi aus dem Bett ans Meer gefallen. Ist das so?
Es war schon eine 20-Minuten-Fahrt bis ans Meer. Also ja. Direkt am Meer haben wir leider nicht gelebt. Also das waren schon 20 Minuten im Auto. Aber das Leben allgemein auf dem Campus, das war schon sehr, sehr toll.
Ich habe bei unseren Kollegen von der Rheinischen Post eine Schlagzeile von damals gefunden. Alex Lipinski, College Star. 14 Tore, 10 Vorlagen für Spring Hill College. Und du warst damals in aller Munde. Kannst du uns mal mitnehmen, wie es damals für dich vor Ort lief? Wie ihr so abgeschnitten habt und wie es einfach war, in Amerika Fußball zu spielen?
Ja, sportlich lief es halt für mich wirklich super. Ich kann jetzt meine Statistiken gar nicht genau sagen, aber man muss dazu halt auch sagen, also das Niveau in Amerika, vor allem dort, wo ich dann gespielt habe, also wir hatten Spiele dabei, die wir wirklich 7-8-0 gewonnen haben. Da waren dann halt Mannschaften dabei, die ja vermeintlich eher schwächeres Niveau hatten. Da macht man dann auch schnell mal 3-4 Tore in so einem Spiel. Aber wenn es dann Richtung Playoffs ging, dann war das Niveau natürlich auch höher und ist hier vielleicht vergleichbar mit der Oberliga oder sogar mit der Regionalliga. Dementsprechend, ja, sage ich mal, schwankt das Niveau da schon sehr. Und ja, wenn man dann solche Statistiken da von der Rheinischen Post postet, dann muss man das halt auch immer unter Vorbehalt erstmal sehen. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe 3 Jahre dort gespielt. Wir haben in einem Jahr haben wir einen Run in den National Playoffs damals gemacht. Ich will gar nicht zu sehr jetzt auf das ganze System da eingehen. Aber ja, wie gesagt, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Ich habe meinen Bachelor dort gemacht und ja, dementsprechend hat die Zeit mich da sehr geprägt.
Hast du denn nach dem College nochmal weiter Fußball gespielt? Ich habe jetzt ein bisschen gesucht in Amerika, hab dich einmal in einem Kader von irgendeinem Team aus Philadelphia oder Pittsburgh gefunden, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber wirklich viel habe ich nicht gefunden. Wie lief es denn da weiter?
Also man muss sich vorstellen, dass die College-Saison dort von August bis zum Dezember geht. Dann hast du einen Monat frei über Weihnachten und Silvester. Und dann geht es von Januar bis Mai nochmal in die Off-Season. Da spielst du dann nur Freundschaftsspiele, gehst viel ins Fitnessstudio und hast keine richtige Saison. Und dann hast du nochmal von Mai bis August hast du 3 Monate Semesterferien. Und da hat halt sozusagen das ganze Land, ganz Amerika hat da frei. Da spielt halt keine Uni, sodass da halt so eine Art Sommerliga stattfindet. Und da spielen dann halt aus ganz Amerika verschiedene College-Spieler zusammen in einer Vereinsmannschaft. Und da habe ich dann ich glaube, das war dann damals die zweite Mannschaft von Philadelphia Union, von der MLS-Mannschaft, in so einem kleinen Farmteam halt sozusagen, den Sommer verbracht und habe da dann 3 Monate gespielt. Und es war auch recht erfolgreich. Also eher die Mannschaft, ich persönlich eher weniger, weil ich mich da in dem Sommer auch leider verletzt habe. Und dadurch, dass dann halt ich sag mal, so einem kurzen Zeitraum, wenn du da eine kleine Verletzung hast, dann bist du halt schnell mal raus, weil du spielst halt teilweise auch 2-3 Mal die Woche. Genau, und dann habe ich da halt diese Sommerliga bei Reading United damals gespielt.
An der Seite von Thomas Müller oder Lionel Messi spielst du jetzt leider nicht. Stattdessen ging halt gerade dann auch so ein richtiger Kulturschock zu Corona der Weg zurück nach Hause, nach Deutschland. Dann bist du 2020 in Bocholt aufgeschlagen, 2022 dann auch mit den Schwatten, wie sie ja heißen, in die Regionalliga aufgestiegen und Meister geworden. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
Eine sehr schöne Zeit tatsächlich. Viele schöne Erinnerungen nach Bocholt. Auch da wieder viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe damals auch schon in Krefeld gewohnt. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Und ja, dann als die Option halt mit dem KFC kam, obwohl wir damals mit Bocholt in die Regionalliga aufgestiegen sind, bin ich weiter in der Oberliga geblieben und habe gesagt, dann gehe ich gerne zum KFC.
Warum?
Einfach die Nähe zum KFC. Ich habe den KFC damals schon verfolgt, als er erst noch in der dritten Liga war. Da war ich noch in Amerika. Dann war es schon der Abstieg in die Regionalliga, als ich bei Bocholt war. Und als es dann halt in die Oberliga ging, habe ich gesagt, das muss ich eigentlich hier jetzt machen. Und dann kam halt auch relativ schnell der Kontakt, weil ich halt, wie gesagt, damals in Krefeld gewohnt habe oder immer noch wohne. Und dann habe ich mich für den KFC entschieden.
Nein, im Durchschnittsjahr, in dem ihr in der Oberliga ja hinter den Erwartungen zurückgeblieben seid, ich glaube, ihr wurdet Sechster, seid ihr im Jahr drauf, im Mai 24, aufgestiegen. Gegen die Spielvereine Schöneberg warst du dann, ja, wieder mal, wenn man das Spiel hast, einen Doppelpack geschossen mit einem 3-1-Erfolg. Und damit war klar, weil Schöneberg und eben auch die Sportfreunde Baumberg als Meister verzichten, steigt ihr auf. War das vielleicht mit dem Doppelpack, mit dem Heimspiel in Krefeld sozusagen, das besonderste Laufspiel deiner Karriere?
Ich glaube schon. Also wenn mich jemand fragt, was mein bestes Erlebnis im Fußball war, ich glaube, dann muss ich immer direkt an dieses Spiel denken. Also da sind so viele Dinge einfach richtig gelaufen und es war für mich persönlich, aber auch für den ganzen Verein, was so ein schöner Abend. Dementsprechend, ja, muss ich sagen, das war ein toller Abend.
Und im Anschluss wurde es für dich und für den Verein allmählich chaotischer. René Lebejohn wurde während der Vorbereitung erst Trainer, er war ja zunächst Co-Trainer, dann gab es auch hier und da schon Parolen, wir wollen in die zweite Liga durchmarschieren, es kommt ein Investor etc. Wie hast du dieses Chaos wahrgenommen?
Ja, also wie du es schon gesagt hast, ne, es war sehr chaotisch, das Thema war halt auch oft noch, steigen wir überhaupt auf, gehen wir in die Insolvenz? Und von heute auf morgen ging es dann darum, ob wir nicht in die dritte Liga aufsteigen, also dementsprechend Musste jeder für sich selber dann sich ein Bild davon machen, ob das halt wirklich realistisch ist oder nicht. Aber ja, wir sind das Projekt Regionalliga dann angegangen. Für mich war es ja dann auch das erste Mal in der Regionalliga tatsächlich. Dementsprechend war es auch für mich was Neues. Genau, dann ging die Saison los.
Dann warst du zum ersten Mal nicht mehr über die gesamte Hinrunde Leistungsträger. Das war ja für dich dann sicherlich eine ganz neue Erfahrung.
Ja, aber das war auch, ich will nicht sagen zu erwarten, aber mir war das schon klar, dass wenn es eine Liga höher geht, dass dann halt ein gewisser Konkurrenzkampf entsteht und dass ich da vielleicht nicht mehr der Leistungsträger sein werde, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ja, das war mir schon vorher so bewusst.
Dann bist du im Winter zum FC Wüterich gewechselt und hast parallel in der Baller League gespielt. Die Baller League ist in aller Munde, deswegen war es wahrscheinlich auch dann für dich gerade in der Situation, in der du warst, ein tolles Erlebnis nebenbei dort zu spielen, anstatt dann ja weiterhin in der Regionalliga nur noch der Joker zu sein. Kann das sein?
Ich sag mal so, ich bin vielleicht nicht ganz freiwillig gegangen, sondern es waren dann schon die gewissen Umstände, die dann ja im Verein geherrscht haben, dass ich halt diesen Schritt dann gegangen bin und zu Büderich und in die Baller League gewechselt bin. Nichtsdestotrotz hatte ich eine unglaublich schöne Zeit, das halbe Jahr in Büderich. Und genau, hatte dann halt auch die Chance, in der Baller League zu spielen und
Dann kommt es zu einem spannenden Thema, denn bevor das Trainerteam überhaupt zugesagt hatte, haben du und Ole Pefken bereits den Freunden und Förderern des KFC euer Jawort gegeben. Wie kam der Kontakt zustande und warum hast du dich dann zeitig dazu entschieden, zum KFC zurückzukehren?
ja, also der erste Kontakt war mit Michael Nagorny. Den Michael, den kenne ich schon etwas länger. Der war damals mein Co-Trainer in der C-Jugend. Dementsprechend habe ich schon, ja,
Viele Jahre.
kenne ich ihn schon etwas länger. Und ja, dann hat er mich angerufen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Es war im März, April ungefähr. Und ja, da sagen wir mal, war ich noch sehr, ja. Ich will nicht gesagt brandmarkt von was davor passiert ist, aber ich musste erstmal schmunzeln, als er mich angerufen hatte, weil ich habe damit eigentlich nicht gerechnet, dass ich nochmal wirklich den Weg dann zurückgehen werde. Als er mir dann aber wirklich von dem Konzept erzählt hat, habe ich erstmal gedacht, so, okay, das macht alles Sinn, aber ich habe in den letzten 2,5 Jahren, wo ich beim KFC war, auch schon vieles gehört, was umgesetzt werden sollte und wie Sachen gemacht werden sollten. Deswegen bin ich da erstmal sehr blauäugig drangegangen, habe gedacht, okay, dann mach erstmal, bevor, ne, mir hier wieder irgendwas erzählt wird. Und dann sind wir aber trotzdem in Kontakt geblieben. Ja, und dann ist es halt jetzt alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und dann habe ich auch recht frühzeitig, als dann die Freunde und Förderer, wie immer schön genannt werden, ja, ich sag mal, die Kontrolle bekommen haben, habe ich dann halt auch zugesagt.
Ich meine, diese gesunde Portion Skepsis zu haben nach all dem, was da jetzt vorgefallen ist, ist ja auch vollkommen angebracht. Hattest du dich dann auch in der Zwischenzeit mit Ole Päfken ausgetauscht?
Ja, also mit Ole bin ich eigentlich durchgehend im Kontakt. Wir sind auch privat gut befreundet. Dementsprechend sind wir da ja viel im Austausch.
Jetzt spiele ich wieder, oder spiele ich die nächste Frage ein, die kommt nämlich von Ole.
Welche Unterschiede siehst du in deiner jetzigen Rolle die Saison zu deiner Rolle vor 2 Jahren in der Oberliga?
Oh, gute Frage. Also man muss halt dazu sagen, ich bin jetzt der Zweitälteste im Kader. Ich bin hinter Ole Co-Kapitän, habe halt eine gewisse Verantwortung jetzt, auch im Training, auch für die Mannschaft. Ich glaube, das ist nochmal für mich persönlich jetzt auch eine ganz andere Rolle, weil ich oft einfach auch der Jüngere oder ja, ich sag mal, im Durchschnitt bin, sodass es halt einfach diese älteren Spieler im Kader gibt, die dann diese gewisse Verantwortung übernehmen. Und in die bin ich jetzt irgendwie ja vielleicht schon relativ früh reingerutscht, mit jetzt meinen 29 Jahren. Aber es ist eine ganz andere Rolle, ne? Einfach weil wir so einen brutal jungen Kader haben. Aber nichtsdestotrotz macht mir Spaß. Die Jungs sind super. Dementsprechend, ja, ich bin voll zufrieden mit der Rolle, die ich jetzt habe. Und ich glaube, das funktioniert auch soweit alles eigentlich ganz gut.
Hast du schon mal in einer so jungen Mannschaft gespielt?
Ja, das letzte Mal dann tatsächlich in Amerika.
Na klar.
Einfach weil da halt alles Studenten waren und ich bin damals mit 21 rübergegangen und meine ganzen Mitspieler waren damals 18, 19, weil die wirklich aus der Schule rauskamen. Und ja, dementsprechend war ich da damals schon 2, 3 Jahre älter, aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen, weil jede andere Seniorenmannschaft, in der ich gespielt habe, gab es halt ein paar Jungs, die über 30 waren.
Wie fühlt sich das eigentlich an, Publikumsliebling zu sein?
Ja, ist natürlich was sehr Schönes. Es macht Spaß. Ist natürlich immer wieder besonders, wenn man seinen Namen hört. Ja, das ist was Schönes.
Ich meine, du hast ja auch mehr oder weniger schon deinen eigenen Fangesang, auch wenn es so ein langgezogenes Lippi ist. Aber das ist dann natürlich auch schon eine Sache, die kann einen anpeitschen, wenn du wieder auf dem rechten Flügel unterwegs bist und dann, ja, die entsprechenden Sprüche zugerufen bekommst. Kann das sein?
Ja, 100%. Also ich höre es auch jedes Mal, manchmal muss ich auch schmunzeln, aber es ist schon, naja, wie gesagt, ist schon was Besonderes.
Wie eben schon angerissen, 23 Scorerpunkte in der Oberliga Niederrhein waren bislang dein Bestwert. Jetzt hast du schon nach 3 Spielen 8 geschafft. Denkst du, du kannst
Ja.
diese 23 Scorerpunkte knacken?
Da will ich gar nicht so extrem drauf gucken. Also mir geht es wirklich, ich sage das immer so schön, aber mir geht es da wirklich um den mannschaftlichen Erfolg. Wenn ich dann nachher weniger Scorer habe, aber wir stehen am Ende mit der Mannschaft besser da, dann unterschreibe ich dir das lieber. Aber klar, wenn ich nachher noch meine Scorer ausbaue, dann umso besser. Aber ja, das ist mir an sich nicht so wichtig. Da schauen wir einfach mal, was am Ende der Saison bei rumkommt.
Wann habt ihr denn deiner Meinung nach eine erfolgreiche Saison gespielt?
Boah, gute Frage. Ich persönlich denke, wenn wir nachher eine ruhige Saison allgemein um den Verein gespielt haben, und wenn wir ja in den Top 5, Top 4, wenn wir so abschneiden, dann bin ich mit der Saison zufrieden.
Habt ihr denn deiner Meinung nach das Potenzial, jetzt auch außerhalb des Platzes eine ruhige Saison zu spielen? Weil du hast ja jetzt schon in den vergangenen 3 Jahren relativ viel mitgemacht.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, wir haben eine super junge Mannschaft, die sich wahrscheinlich auch im Laufe der Saison noch sehr, sehr, sehr viel entwickeln wird. Dementsprechend sehe ich da auch noch ganz schön viel Potenzial. Aber allgemein, das Potenzial, das wir jetzt schon haben, das ist sehr, sehr hoch. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir da ganz oben zumindest auch mitspielen können, ohne jetzt uns da selber Druck machen zu wollen.
Und wie nimmst du die Entwicklung abseits des Platzes wahr?
Auch gut tatsächlich. Also ich muss einfach mal sagen, das ist wirklich die ruhigste Vorbereitung, die ich je beim KFC gespielt habe. Also vom Organisatorischen her, wir hatten Trikots beim ersten Spiel, banale Sachen wie wir haben Wasser beim Training, wir haben Trainingsklamotten, die Sachen werden gewaschen. Das ist in der Vergangenheit leider immer mal wieder nicht so gewesen. Ja, es ist einfach im Ganzen drumherum. Vieles ist gut organisiert, es ist durchdacht, ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen zu wollen, aber es ist einfach ruhiger geworden und mir persönlich gefällt das. Dementsprechend, ja.
Dann kommen wir allmählich auch zum Ende. Ole hat dich in der letzten Folge als nächsten Kandidaten vorgeschlagen. Und ja, jetzt möchte ich auch von dir wissen, wer in der nächsten Ausgabe unser Gast sein soll.
Oh, gute Frage. Wen hättest du denn am liebsten als Interviewpartner?
Wer ist denn der lauteste Spieler in der Kabine bei euch? Also im positiven Sinne.
Der lauteste Spieler, da fällt mir Kingsley direkt ein.
Ja.
Aber ja, doch, Kingsley vielleicht.
Dann hauen wir den als nächstes an und jetzt zur letzten Frage, die kommt wieder nicht von mir, sondern erneut von Ole.
Hi Lippi, Frage abseits vom Fußballplatz. Kannst du mich bitte bei den nächsten Umzügen einfach rauslassen? Bei den letzten zwei hatte ich mehrere Tage Rückenschmerzen.
Das ist frech, das ist sehr frech. Ja, ich bin jetzt frisch umgezogen und da hat Ole nochmal mit angepackt. Dementsprechend ja, danke ich ihm dafür, aber es ist frech, dass er das hier reinpackt.
War denn Ole so engagiert wie auf dem Platz oder eher stiller Teilhabe?
Ah, Ole ist schon engagiert, aber ja, ich weiß nicht, ob ich da so eine Geschichte erzählen darf, aber vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, als er selber umgezogen ist, da ist er in den ersten 2, 3 Spielen wegen einem Bandscheibenvorfall ausgefallen. Und ich sag mal, ich verrate mal nicht, wie das zustande gekommen ist.
Mit dieser schönen Anekdote beenden wir das Gespräch. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich eine weiterhin gute Saison, möglichst viele Scorer und natürlich auch die ruhigste Spielzeit beim KFC Uerdingen nach turbulenten Jahren. Und dann hoffen wir, dass ihr weiterhin für gute Schlagzeilen sorgt und wir uns eventuell in einem halben Jahr widersprechen, wenn du dann vielleicht drauf und dran bist, deinen eigenen Rekord zu brechen.
Jo, danke dir. Bis dann.
Bis dann. Ja, ein sehr launiges Gespräch, viele neue Informationen gewonnen, aber dann trotzdem immer wieder interessant zu hören, wie dann Leute, die selbst vor Ort gespielt haben, das Ganze einordnen. Denn Vergleiche sind ja immer schwierig, ne? Aber dann zu hören, dass gute Playoff-Spiele beispielsweise ein Regionalliga- oder Oberliga-Niveau haben können, ist ebenso interessant wie die allgemeine Prognose von Alexander Lipinski, der halt auch sagt oder zusammengefasst hat, dass der KFC aktuell in ruhigen Fahrwässern unterwegs ist und entsprechend eher positiv gestimmt ist, dass es vielleicht sportlich als auch neben dem Platz politisch in Anführungszeichen eine ruhige und sorgenlose Saison werden könnte. Das wäre, glaube ich, das, was jeder beim KFC unterschreiben könnte. Nun gut, das soll es auch in dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Kurzer organisatorischer Hinweis. Ich habe in der kommenden Woche Urlaub. Das heißt, es wird keine Folge vor dem Büderich-Spiel geben, aber dann zeitnah nach dem Büderich-Spiel. Es ist ja auch ein besonderes Spiel für Lipinski, der nach seiner halbjährigen, ich nenne es mal inoffiziell Laie, zurückkehrt. Es geht unter anderem auch gegen Kevin Weggen, der seine KFC-Vergangenheit hat. Deswegen, Büderich ist auch das Tabellenschlusslicht, hat auch einiges gut zu machen. Und wir wissen alle, Mannschaften, die unten stehen, schaffen es in solchen Situationen dann auch mal ganz gerne, den vermeintlichen Topfavoriten zu schlagen. Deswegen der KFC Oerdingen ist gewarnt. Und dann schauen wir mal, wie sich die Woche und das Spiel entwickelt. Wichtig ist erstmal für alle, dass das Thema Niederrhein-Pokal abgehakt ist und das auch positiv. Da geht es dann wahrscheinlich zum 10. September, also auch in anderthalb Wochen, direkt wieder gegen Biebenhorst. An selber Stelle auch wieder in der Grotenburg. Natürlich wieder live auf Fupa. Da kann ich euch auch schon mal mitteilen. Wir haben auch schon einen Fahrplan für den September. Die Spiele in Büderich gegen Biebenhorst, bei St. Tönis und gegen den ETW Schwarz-Weiß Essen wird es in jedem Fall live auf Fupa geben. Und das letzte Spiel beim VfB Homberg ist aktuell noch in Klärung. Aber so sind zumindest schon mal die nächsten 4-5 Wochen abgedeckt mit Livestreams auf Fupa. Live-Ticker gibt es ohnehin. Und parallel arbeiten wir auch daran, dass die Livestreams ja mit einer schönen Bauchbinde demnächst versehen werden, dass ihr zumindest sehen könnt, unten rechts oder oben links, je nachdem, wo es dann gerade passt. Wie es gerade steht, wie viel Zeit noch ist, das beantworten wir aktuell im Chat. Haben das Ganze jetzt eher on the flow entwickelt, anstatt jetzt irgendwie mit einem Hochglanzprodukt starten zu wollen. Denn davon bin ich kein Freund. Lieber direkt starten, als dann irgendwie noch lange zu warten. Entsprechend, ja. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Schickt uns euer Feedback gerne an fupa@rp-digital.de. Und wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt, lasst es uns gerne wissen. Und bis dahin, alles Gute und wie würde ein gewisser Komödien sagen, gut Kick.